Und wir beginnen jetzt mit dem nächsten Interview mit Herrn Wolfgang Bock, ehemaliger Lehrer vom Uhland-Gymnasium, und du bist ja Initiator gewesen für diesen Arbeitskreis und immer noch Vereinsvorsitzender. Austausch Peru, also zwischen Villa El Salvador und Tübingen, das ist doch richtig, ne?
Nee, das stimmt nicht ganz. Das eine wird weit verbreitet, ist aber, Entschuldigung, eigentlich ganz falsch. Die Initiative ging nicht von mir aus, sondern die kam tatsächlich von unten. Das ist mir ganz wichtig. Und was meine ich mit von unten? Sie ging aus von einer Handvoll Schülern. In diesem Fall sind tatsächlich männliche Schüler gewesen. Die Sache hat sich so zugetragen. Am Ende meines Unterrichts in der Klasse 13, Erdkunde, mussten die Schüler eine Klausur schreiben über das Thema Entwicklungsländer. Und ich hatte mit Freude korrigiert, was ein Lehrer selten tut. Mit Freude deswegen, weil ich gesehen habe, gelesen habe, dass die Schüler sich mit dem Thema Entwicklungsländer damals mehr unter dem Begriff der sogenannten Dritten Welt firmiert, etwas verstanden haben. Dass es nicht nur darum ging, Wissen zu reproduzieren, sondern dass die was kapiert haben. Und die Schüler sind zu mir nach der Stunde rausgekommen, 4, 5 Leute, einen davon habe ich gerade zufällig hier schlendern sehen, ihn angesprochen, und wir haben uns nach 27 Jahren jetzt wieder gesehen. Ich habe gesagt, gleich werde ich zum Thema Schulpartnerschaft interviewt, komm mit, du bist einer der Entscheidenden. Also der Georg, der gerade hier vorbei gegangen ist, der kam mit seinen 2 anderen Freunden raus und hat gesagt, wir fordern, dass das Uhland-Gymnasium eine Schulpartnerschaft mit einer Schule irgendwo in der dritten Welt eingeht. Und ich habe die angeguckt, irgendwo gerührt, und auf der anderen Seite dachte und sagte ich auch irgendwann, ja, ihr habt leicht reden, ihr seid in der 13. Klasse und geht, wie soll das funktionieren, diesem Anspruch irgendwie gerecht zu werden? Und die Sache mit dem Verein können wir vielleicht später noch klären.
Genau. Ja, aber wie seid ihr auf Villa El Salvador gekommen in Peru?
In Tübingen gibt es ja seit vielen Jahren den Weltladen, und der Weltladen in Tübingen zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er nicht nur Waren zu einem fairen Preis verkauft und damit ein wichtiges Signal sendet, sondern er hatte immer schon den Anspruch zu informieren, aufzuzeigen, wie es zu diesen ungerechten Verhältnissen in der Welt kommt, was Entwicklung bedeutet oder aber auch eher, was Unterentwicklung bedeutet, Wege aufzuzeigen, die in die Unterentwicklung führen. Und im Weltladen, im Aktionszentrum Arme Welt, gab es damals viele Arbeitskreise, unter anderem zu Chile, Nicaragua, Peru eben, Länder in Afrika, aber besonders Mittel- und Südamerika. Und als ich zum ersten Mal das Thema Entwicklungsländer unterrichten musste im Geografieunterricht, da hatte ich mich eigentlich davor gedrückt. Das Thema Entwicklungsländer, Dritte Welt, hat im Studium so gut wie keine Rolle gespielt. Und ich wollte da sozusagen nicht dran hin. Und in der Vorbereitungsphase bin ich dann auf die Idee gekommen, im Weltladen nachzufragen. Und siehe da, da gab es ein Bücherapparat zum Thema Entwicklungsländer. Und da habe ich viel gelernt. Ich habe dann aktiv mitgearbeitet im Arbeitskreis Peru. Und wir führten eine sogenannte entwicklungspolitische Studienreise nach Peru durch. Und unser Hauptziel war, Villa El Salvador zu besuchen, die Stadt, die in der entwicklungspolitischen Diskussion vorbildhaft ist. Es handelt sich um eine Landbesetzung im Jahre 1971, wo es nicht so abgelaufen ist wie üblich, wo jeder vor sich hin besetzt und irgendwie seine Strohmattenhütte aufbaut und guckt, dass er überlebt, sondern die Leute, die vom Hochland gekommen sind, in großer Not nach einem Erdbeben bzw. Bedrohungen durch das Militär, die haben sich zusammengeschlossen, organisiert mit Hilfe von sogenannten Intellektuellen in Lima und haben zunächst mal einen Plan gemacht und haben gesagt, wir wollen mal aufzeigen, dass es anders gehen kann, dass Entwicklung möglich ist. Und so haben die Leute von Villa El Salvador in sogenannten Volksorganisationen sich vorbildlich für uns in fantastischer Weise basisdemokratisch organisiert und einen Prozess in Gang gesetzt, der damals in der Welt Beachtung gefunden hat. wie unser Ziel war, also um auf die Frage zu antworten, warum gerade Via El Salvador, weil Via El Salvador das Beispiel damals war für eine positive Entwicklung, für eine geplante Entwicklung, wo man alle Grunddaseinsbedürfnisse versucht abzudecken, und zwar nicht von oben, sondern eben auch von unten basisdemokratisch sich die Leute organisiert haben. Und
das heißt, darf ich fragen?
Ja.
Das heißt, eigentlich wolltet ihr was von denen lernen. So hört sich es jetzt gerade an,
ja,
und nicht,
also,
dass ihr hingeht und ihnen zeigt, wie es gehen soll.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz zentraler Gedanke unserer Schulpartnerschaft. Ein Gründungsmotto war und ist bis in die Gegenwart hinein: voneinander lernen. Als die Schulpartnerschaft gegründet wurde, ging das ja durch alle Instanzen sozusagen, vom Schülerrat über die Gesamtlehrerkonferenz, Schulkonferenz. Und da hat jemand die Äußerung getan, voneinander lernen. Okay, gut, dass wir sie finanziell unterstützen, das finde ich ja schon richtig. Aber was bitte können wir von denen da unten denn lernen? Also dieses Bonmot konnte ich mir doch nicht verkneifen. Tatsächlich hatten wir damals den Anspruch, die Realität unserer Partner kennenzulernen. Wie organisiert man das Leben im Armenviertel, das Leben, das Überleben? Wie sieht Schule aus oder wie muss Schule aussehen? In unserer Partnerschule geht es vor allen Dingen darum, nicht nur die klassischen Bildungsinhalte, wie wir sie in der Schule mehr oder weniger lästigerweise lernen müssen, darum halt irgendwie was zu lernen, sondern gezielt zu fragen, was müssen wir lernen, damit wir überleben können. Und das war damals auch der Anspruch unserer Reise hier von Tübingen aus. Wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, möglichst viel zu lernen und das dann hier auch weiterzugeben. Wir haben uns...
Darf ich fragen, was habt ihr gelernt?
Zum Beispiel? Was haben wir gelernt? Was bei mir hängen geblieben ist, das war die Frage an den damaligen Bürgermeister Michel Rodriguez in Via El Salvador. Was musst du als Bürgermeister können? Wie kriegst du das alles hin? Und dann hat er gesagt, frei übersetzt, ein Volk im Sinne von das Volk, die Bewohner von Via El Salvador zu regieren, heißt, sie dazu zu bringen, sich selbst zu organisieren. Und in diesem, alle Themen, egal ob es um Lernen, um Kochen, um Sport, um Arbeitsmöglichkeiten, um Kinderbetreuung, um Straßenbau, man muss sich ja klar machen, Via El Salvador war damals eine riesige Sandwüste, liegt in der Atacama, in der berühmten Wüste. Es war nichts da, keine Straßen, kein elektrischer Strom, kein Wasser, keine Entsorgungsmöglichkeiten, keine Müllentsorgungsmöglichkeiten, keine Abwasserentsorgungsmöglichkeiten. Alles musste irgendwie organisiert werden und ein Einzelner wäre absolut nicht in der Lage, da zu überleben. Und Via El Salvador hatte in den Anfängen schon sehr früh ca. 300.000 Einwohner. Und es ist ein Phänomen, dass so viele Menschen es geschafft haben, sich zu organisieren, den Lebensalltag zu organisieren.
Hallo, also ich bin Antonio. Ich habe noch was mitgekriegt, dass unten ist ein ganz armes Land ist, mit viele Problemen und ganz anderes Kultur. Wie war der Impact unserer Kultur und peruvianische Kultur? Wie war das? Es war einfach zum Erledigen oder schon viele Probleme? Haben Sie Probleme gehabt?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, als wir die Begegnungsreise gemacht haben, nein, da hatten wir überhaupt keine Probleme. Die Herzlichkeit der Peruaner ist für mich unbeschreiblich. Wir sind aufgenommen worden und in einer Gastfreundschaft, die für mich
offene Menschen, also
ja, natürlich,
offene Menschen,
also, ja, klar.
Ja gut, aber manchmal sagen die Deutschen sind so immer in der Gerade, so Gedanken und so, werden so nicht so einfach wie...
Ja. Ja, das ist auch einer unserer Kerngedanken der Partnerschaft. Wir haben ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass wir keine Patenschaft eingehen, wie es ja auch vielfach gibt, sondern eine Partnerschaft. Und das bedeutete, und bis rein in die Gegenwart heißt es für uns, wir wollen unsere Partner, unser Gegenüber auf Augenhöhe begegnen können. Wir haben nicht den Anspruch zu wissen, wie Entwicklung geht. Wir wissen nicht schon alles besser und gestehen ein, dass wir selber auch viele Fehler begehen und dass wir den sogenannten Entwicklungsbegriff hinterfragen. Was ist denn Entwicklung? Soll die Entwicklung in Peru oder in anderen Entwicklungsländern dahin gehen, wo wir gelandet sind? Ist es überhaupt erstrebenswert, dass die Entwicklung so endet, dass wir vom Süden verlangen, setzt die Ein-Kind-Familie durch und wir es für uns in Anspruch nehmen, 2 oder 3 Autos in jeder Familie zu haben.
Das ist meine Frage gewesen. Ja. Genau. Soll jeder ein Auto fahren in allen Ländern der Welt? Dann?
Ja, so kann es natürlich nicht gehen. Das weiß man inzwischen hier auch. Und dennoch hat da niemand eine wirkliche Antwort auf diese Frage. Die haben auch wir nicht. Aber wir wollen ehrlich fragen, wie wollen wir das hinkriegen? Zunächst mal ist es natürlich mehr eine symbolische Sache, diese Partnerschaft, Solidarität zu üben und zu zeigen, aber auch gemeinsam drüber nachdenken, was wir verändern wollen. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr eine Gruppe unserer Partnerschule am Ulan-Gymnasium für 2,5 Wochen. Und mit dieser Gruppe hat einer referiert über die Bedingungen der Weltbank, unter denen Kredite vergeben werden und Entwicklungskredite gegeben werden und welche Auswirkungen solche Kreditvergaben insbesondere in den 70er, 80er Jahren hatten, sind verheerend für Länder in der armen Welt.
Okay, aber an dich selber, was ich beigebracht habe, die ganze Geschichte.
Ja, das für mich Wichtigste ist, ich habe ja schon erwähnt, dass Entwicklungsländer im Studium keine Rolle gespielt haben. Als ich anfing, mich auf die Unterrichtseinheit vorzubereiten und in die üblichen Schulbücher reingeguckt habe, dann kommen da einem natürlich die Bilder der Armut entgegen und man fragt sich irgendwie, ja, warum ist das eigentlich so? Und natürlich gab es im Lehrplan die Frage Ursachen der Unterentwicklung. Da wird dann gern drauf abgehoben, das sind Länder beispielsweise, die ungünstige natürliche Voraussetzungen haben, also beispielsweise das Klima oder die schlechten Böden sind die Ursache für Unterentwicklung oder die können nicht mit Geld umgehen oder die haben es einfach nicht drauf, man traut sich ja nicht zu sagen, sie sind nicht in der Lage, industriell zu fertigen und so weiter. Ursachen der Unterentwicklung. Also was ich gelernt habe, das, was ich an Theorie über Entwicklungsländern aus den Lehrbüchern sozusagen, aus den Schulbüchern mir angeeignet habe, das habe ich mit eigenen Augen auf 4 Reisen in Peru, schwerpunktmäßig in Villa El Salvador, gelernt. Es ist einfach eine unbeschreibliche Erfahrung. Beispielsweise ein klassischer Indikator für Entwicklungsländer, hohe Analphabetenrate. Was ist ein Analphabet? Ja, da sagen Schüler, klar, der kann nicht lesen und nicht schreiben. Okay, man kann lesen und schreiben können und trotzdem mit dem geschriebenen Wort nicht zu Streich kommen. Was steht im Handyvertrag wirklich drin? Wer hat den Handyvertrag, den er unterschrieben hat, verstanden? Und wenn Sie da dann einem Menschen oder besonders alten Menschen begegnen, die Analphabeten sind und mühsam lernen, im Centro de Comunicación in Via lesen und schreiben zu lernen, dann hat es eine ganz andere Qualität. Dann ist das, was Sie unterrichten, das Phänomen des Analphabetentums, bewegt einen. Und so gibt es viele Beispiele, die ich in Villa El Salvador kennengelernt habe und die mich mit Leben erfüllt haben und die mir das Unterrichten dieses Themas, ich will nicht sagen leicht gemacht haben, aber ich habe es gern gemacht. Und das ist irgendwie übergesprungen auf die Schüler.
Wie finanziert sich denn der Verein? Also dieser Austausch muss ja finanziert werden. Die Peruaner kommen hierher aus Villa El Salvador und die Uland-Schüler vom Uland-Gymnasium gehen ja runter.
Wie finanziert sich das? Das hat mit dem Verein glücklicherweise gar nichts zu tun. Das läuft über Weltwärts. Weltwärts ist eine Einrichtung des BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da werden Gelder zur Verfügung gestellt, dass Jugendliche von uns in den globalen Süden gehen können und dort die Realität in den Entwicklungsländern kennenlernen können. Das wird aber oft verwechselt oder es kursiert oft die Vorstellung, dass unsere Jugendlichen darunter gehen, um Entwicklungshilfe zu leisten. Das können die gar nicht. Das ist, glaube ich, eher umgekehrt, dass die da eine ganze Menge lernen, aus dem Leben einfach lernen.
Jetzt seid ihr ja auch hier beim Stadtfest irgendwie aktiv. Wo kann man euch finden als Verein? Oder seid ihr hier?
Heute sind wir hier, glaube ich, nicht präsent. Es gibt zwei Vereine, die mit der Schulpartnerschaft zu tun haben. Zum einen der Städtepartnerschaftsverein Villa El Salvador Tübingen. Da spricht ja gleich noch die Vorsitzende, die Ute. Und dann gibt es noch den Förderverein, der die Schule finanziell fördert. Das ist der Verein zur Förderung von Erziehung und Bildung, der auch am Uhland-Gymnasium angesiedelt ist.
Also das war im Interview Wolfgang Bock. Da kann man sagen, ehemaliger Lehrer vom Uhland-Gymnasium. Und du hast zumindest die Anfänge mitbekommen von diesem Austauschprojekt, von dem Verein. Vielen Dank für das Dankeschön. Interview.
Danke auch.